Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Seit Mitternacht gilt für den Südsudan eine Waffenruhe. Die soll helfen, den jahrelangen Bürgerkrieg zu beenden. 2011 hat sich der mehrheitlich christliche Südsudan für unabhängig erklärt vom mehrheitlich muslimischen Sudan. Und 2 Jahre später beginnen die Kämpfe, die fast 400.000 Menschen das Leben kosten und 4 Millionen zwingen zu flüchten. Beruflich wie privat engagiert sich Marina Peter für die Region, zum einen als Beraterin bei der Hilfsorganisation Brot für die Welt und zum anderen als Vorsitzende des Vereins Sudan und Südsudan Forum. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen, Frau Welti.
Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass die Waffenruhe von Bestand sein kann?
Das ist immer eine spannende Frage. Wir haben ja eigentlich eine Waffenruhe, die schon seit 2017 gelten sollte. Dann sollte sie wieder seit 2018 gelten und jetzt eben nochmal unterzeichnet. Was aber den Menschen viel Hoffnung macht, und ich habe gestern und heute Morgen extra auch nochmal mit unseren südsudanesischen Partnern telefoniert, um einfach zu hören, was bedeutet das für sie eigentlich. Und die haben gesagt, das Wichtigste für sie ist, dass es immer wieder dann erstmal Hoffnung gibt. Also dass es Zeichen gibt, es geht irgendwie voran. Es ist nicht der totale Stillstand in diesem ja fast vergessenen Krieg. Man hört ja wenig noch über den Südsudan. Und es gibt ihnen wieder so ein bisschen Luft und die Hoffnung. Also das ist das Zweite, was in diesem Abkommen unterzeichnet worden ist, dass man, dass die ganzen Rebellengruppen sich dazu verpflichtet haben, humanitären Zugang voll zuzulassen zu den Zivilisten und humanitäre Einrichtungen nicht weiter anzugreifen. Und das ist natürlich für die Leute das Allerwichtigste. Also es verschafft ihnen eine Atempause und es gibt Hoffnung vor allen Dingen.
Sie telefonieren ja nicht nur. Sie waren im November das letzte Mal im Südsudan, bereiten gerade wieder eine Reise vor. Haben Sie tatsächlich den Eindruck, dass die Menschen überhaupt noch die Kraft haben, so etwas wie einen Friedensprozess durchzuziehen?
Ja, das ist für uns, auch für mich, ich fahre ja seit über 30 Jahren in den Südsudan, immer wieder das Erstaunlichste, woher die Leute diese Kraft nehmen. Wir dürfen nicht vergessen, die sind teilweise mehrfach vertrieben worden. Die haben alle Familienmitglieder verloren. Die haben immer wieder von vorne angefangen und machen trotzdem weiter. Und das ist etwas, was wir hier oft vergessen, weil die internationale Gemeinschaft tendiert ja auch dazu, zu sagen, okay, diese Krise scheint hoffnungslos, es gibt genügend andere Krisen, also konzentrieren wir uns mal auf die. Aber für mich ist immer der wichtigste Appell, die Menschen nicht zu vergessen im Südsudan, weil sie eben selber diese wahnsinnige Widerstandskraft haben. Und dieser Prozess, der jetzt durchgeführt worden ist, dass die Rebellengruppen eben noch mal etwas unterzeichnet haben, ist ja von den Kirchen geführt, in diesem Fall von St. Egidio in Rom. Der Papst, der Erzbischof von Canterbury und vor allen Dingen die südsudanesischen Kirchen selber sind sehr führend in diesem Prozess. Und das sind fast die einzigen Autoritäten noch, auf die Menschen Hoffnung setzen, die sie respektieren und von denen sie sich erwarten, die helfen uns zum Frieden zu kommen. Und dann mit eigener Kraft, es ist unglaublich vor Ort, wenn sie da sind, wie viele kleine Friedens- und Versöhnungsinitiativen es direkt vor Ort gibt. Wenn man so über die Dörfer fährt, kriegt man einen ganz anderen Eindruck. Bloß, sie müssen eben die Möglichkeit haben dazu und dazu ist diese Waffenruhe so wichtig und der humanitäre Zugang.
Sie haben es angesprochen, die Waffenruhe ist in Rom ausgehandelt worden und nicht etwa in New York bei den Vereinten Nationen. Welche Rolle spielt die internationale Gemeinschaft überhaupt noch?
Die internationale Gemeinschaft ist natürlich da. Wir haben einen Prozess, der geleitet wird, einen Friedensprozess von sogenannten IGAD-Ländern. Das sind die Länder am Horn von Afrika. Zu denen gehört Südsudan und Sudan selber auch. Wir haben die Afrikanische Union, die involviert ist. Wir haben die sogenannte Troika sehr federführend. Das ist die USA, Großbritannien und Norwegen. Aber was interessant ist, wenn man sich die Erklärung durchliest, es werden ausdrücklich, wird gedankt in dieser Erklärung, die unterzeichnet worden ist, auch China und Japan. Und die Rolle Chinas, das wissen wir alle in Afrika, wird immer wichtiger. Und Japan wird häufig übersehen. Die sind im Südsudan auch schon sehr lange engagiert. Und das sind natürlich beides Länder, die nicht so unbedingt immer auch auf die Fragen von Menschenrechten und solchen Dingen achten. Gleichwohl sind sie diejenigen, die diesen Friedensprozess sehr massiv unterstützen und eben gerade auch dann in Zusammenarbeit mit den Kirchen und mit den großen kirchlichen Spielern der weltweiten Ökumene etwas machen, obwohl sie selber ja gar nicht christlich sind.
Südsudan ist auf Hilfe angewiesen, aber wie sehr verlässt man sich auch darauf, dass Hilfe kommt?
Das ist immer das große Problem. Wir haben auch mit den Rebellenführern und mit der Regierung ja auf beiden Seiten, wie soll ich sagen, man kann nicht Organisationen, aber Gruppierungen, die eigentlich nichts anderes kennen, als sich über Jahrzehnte mit Waffengewalt das zu verschaffen, was sie brauchen. Denn auch diese, die jetzt unterzeichnet haben, die waren ursprünglich auch mal in der Regierung, davor auch schon Rebellen, sind jetzt wieder rausgegangen. Die Regierung selber und alle anderen nehmen wenig Rücksicht, ganz, ganz wenig Rücksicht auf die Zivilbevölkerung. Und das ist eine Tragik, das haben wir immer bei Hilfe, bei humanitärer Hilfe, dass sich die Mächtigen sozusagen darauf verlassen, naja, wir müssen uns um unsere Bevölkerung nicht kümmern. Es gibt ja die anderen, die dann den Zugang verschaffen, die Hilfe leisten von außen. Das ist ein Dilemma für uns alle, die wir in diesem Feld tätig sind. Und umso wichtiger ist es, schnell immer wegzukommen von humanitärer Hilfe und hinzukommen und auch in solchen Krisensituationen weiterzumachen mit Entwicklungsmaßnahmen.
Das heißt, es muss sich auch Brot für die Welt überflüssig machen.
Ja, aber das wäre ja gut. Also das gäbe ja nichts Besseres, als wenn wir eine Welt hätten, wo eine Organisation wie Brot für die Welt und alle anderen überflüssig wäre.
Was
das
macht
muss
Sie,
eigentlich immer unser Ziel sein.
Was macht Sie hoffnungsvoll im Hinblick auf den Südsudan? Wo sehen Sie das Potenzial dieses Landes?
Also das Potenzial, also einmal ist es ja wirtschaftlich sehr reich. Das ist immer ein Fluch und ein Segen zugleich. Also ich habe gerade eben noch mal gelesen, der Internationale Währungsfonds prognostiziert ein Wachstum von 8,2%. Das ist das höchste weltweit für in 2020, obwohl das Land ökonomisch fast am Ende ist. Aber trotzdem hat es ein Riesenpotenzial. Ich habe wenig Hoffnung auf diese alten, ich sage jetzt mal einfach die alten Männerriegen, die im Moment an der Macht sind, egal auf welcher Seite. Aber viel Hoffnung wie überall. Ja, auch bei uns, bei den jungen Leuten und vor allen Dingen auch bei den Frauen, die machen eben weiter, ich sagte es anfangs schon, die machen weiter, die fangen immer wieder an, die wollen was anderes und wir haben es ja auch in anderen Ländern, zum Beispiel im Nachbarland Sudan gesehen, dass die eine Kraft entfalten können, die wir uns gar nicht vorstellen können und dann wirklich massiv selber arbeiten an der Veränderung. Wir müssen zuhören lernen, das ist ganz wichtig, wirklich zuhören, was die Menschen selber wollen und nicht immer nur mit den Mächtigen reden und auf die Mächtigen schauen.
Seit Mitternacht gilt eine Waffenruhe für Südsudan. Ich habe darüber gesprochen mit Marina Peter von Brot für die Welt und vom Verein Sudan und Südsudan Forum. Dankeschön.
Danke auch.